Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Sie wiegt nur etwa 100 Gramm, aber die Bauchspeicheldrüse stellt viele für die Verdauung wichtige Stoffe her, etwa Enzyme. Und über das Insulin, das die Bauchspeicheldrüse auch herstellt, reguliert sie den Blutzuckerspiegel. Starke Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit, Herzrasen, ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse, zum Beispiel eine akute Entzündung, die kann sich sehr plötzlich und sehr heftig bemerkbar machen. Ausgelöst werden können diese Entzündungen zuweilen auch ganz einfach durch Gallensteine. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00 800 44 64 44 64, das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben, Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de, und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Die dritte Corona-Impfung, ein Wettlauf gegen die Zeit. Und Covid und Sport, ab wann sind Erkrankte wieder leistungsfähig? Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas, eben Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, an. Die Frage ist dann, wie ernähre ich mich richtig, wenn ich Probleme mit der Bauchspeicheldrüse habe? Danach widmen wir uns ganz Ihren Fragen, und soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Waldemar Uhl. Er ist Direktor der Klinik für Chirurgie und er leitet das Pankreaszentrum am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Morgen, Herr Professor Uhl. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide.
Die Bauchspeicheldrüse ist klein, aber extrem wichtig für unsere Verdauung. Also ohne sie könnten wir wahrscheinlich Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß kaum verdauen. Ne?
Richtig. Das ist ja die wesentliche Funktion der Bauchspeicheldrüse, die Verdauung. Alles, was wir zu uns nehmen, werden durch Enzyme in der Bauchspeicheldrüse produziert werden, im Darm dann in kleine Bestandteile zerlegt durch die Enzymwirkung, damit wir überhaupt diese Stoffe aufnehmen können und existieren können. Das ist die Hauptfunktion, einerseits die Verdauung, andererseits, was Sie angesprochen haben, schon auch die Produktion von Insulin, aber auch gleichzeitig des Gegenspielers Glucagon. Das sind die zwei hauptsächlichen Funktionen der Bauchspeicheldrüse.
Vielleicht noch zur Orientierung. Wo liegt die Bauchspeicheldrüse eigentlich? Ist ja so ein bisschen eingequetscht, so hinterm Magen, vor der Wirbelsäule irgendwo. Ne?
Ja, das ist das Problem, dass dieses kleine Organ ganz hinten im Bauchraum, oben im Bauchraum liegt, hinter dem Magen, vor dem großen Bauchgefäß und der Wirbelsäule. Ist ein kleines Organ, sodass wir von außen, wenn wir mal einen Ultraschall machen zum Beispiel, von außen, wenn jemand dick ist, dann ist das Organ gar nicht sehen können. Ein kleines Organ mit großer Wirkung auch. Und vor allem, was die Verdauungsleistung angeht, das Organ produziert, wiegt nur 100 Gramm. Das produziert am Tag für den Menschen 1,5 bis 3 Liter Verdauungssaft. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ich sage dem Patienten, das ist ein Hochreaktor.
Ja, wirklich. Ein Bioreaktor.
Richtig,
sozusagen.
Ja.
Wenn der in dem Reaktor nicht alles richtig läuft, so wie es laufen sollte, dann kann ich mir vorstellen, hat das ja vor allen Dingen auf die Verdauung erstmal Auswirkungen. Kann man das denn auch sehen? Also dann, das heißt ja, dass dann der Speisebrei eigentlich gar nicht richtig an- oder verdaut wird.
Fehlen diese Enzyme der Bauchspeicheldrüse, hat man eine Verdauungsstörung. Das heißt, man hat Blähungen. Und im Extremfall, wenn diese Enzyme ganz fehlen, vor allem auch die Lipase, die die Fettverdauung macht, hat man Fettstühle. Das sind große, große Mengen an Stuhl, die Fett enthalten. Das sieht man dann auch im Klo, ja, dass da Fett auch über dem Wasserspiegel dann auch sind, über dem Stuhl.
Okay, das ist richtig zu sehen. Macht das Schmerzen dann auch?
Also Schmerzen direkt nicht, aber es macht unangenehm im Bauch,
so.
Blähungen, Verdauungsstörungen. Man kann auch einen Wechsel haben zwischen Durchfall und auch Verstopfung.
Ja. Was kann alles die Bauchspeicheldrüsenfunktion einschränken? Also häufig wird ja gesagt, es kommt zuweilen ja auch zu Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Aber wodurch wird das ausgelöst?
Die verschiedenen Erkrankungen, die hauptsächlich haben Sie angesprochen, schon eine akute Entzündung durch Alkohol und durch Steine. Steine, die wandern aus der Gallenblase durch den Gallengang. Und dummerweise führt dieser Gallengang durch die Bauchspeicheldrüse durch und mündet gemeinsam mit dem Gang der Bauchspeicheldrüse zum Fingerdarm. Und wenn ein Stein dann wandert, dann macht das eine Entzündung. Und die andere Erkrankung ist chronische Pankreatitis.
Weil es zu einem Rückstau kommt?
Da kommt es zu einem Rückstau. Man kann sich ja vorstellen, wenn ein Stein wandert durch die Gallenblase in den Hauptgallengang, dann geht es bis unten vor den Ausführungsgang und dann mündet auch gleichzeitig der Pankreashauptgang, der Gang der Bauchspeicheldrüse, und verstopft den Gang, sodass diese Enzyme gestaut werden und dann macht es eine Entzündung in dem Organ dann selber. Das ist dann so eine Selbstverdauung des Organes, weil die Enzyme am falschen Ort dann wirken. Aber Verdauungsstörung ist eher bei der chronischen Pankreatitis zu sehen, wenn das Organ mit der Zeit immer mehr zugrunde geht, zerstört wird. Dieses Organ durch Verkalkungen und durch Fibrose verändert wird, dass dann auch die Funktion der Enzymproduktion erlischt.
Aber woher kommt diese chronische Entzündung? Also Alkohol, haben Sie gesagt, spielt eine Rolle. Wie sieht es aus mit Schmerzmitteln zum Beispiel? Haben die auch einen ungünstigen Einfluss?
Das weniger. Also hauptsächlich wird die chronische Pankreatitis durch übermäßigen Alkoholkonsum ausgelöst und auch durch Rauchen. Leider auch das Rauchen macht das Pankreas sehr empfindlich und das Organ geht auch bei diesem Rauchen durch übermäßigen Nikotinkonsum zugrunde.
Wie macht sich so eine chronische Entzündung, das ist ja eine, die so langsam vor sich hinschwelt sozusagen, wie macht die sich bemerkbar?
Das macht immer wieder akute Schübe, immer wieder auch Schmerzschübe dann auch. Immer wieder, alle Wochen, Monate kommt ein erneuter Schub und macht dann Schmerzen und die Patienten müssen dann ins Krankenhaus gehen und müssen dann behandelt werden. Aber es ist nicht jetzt eine Erkrankung, die Intensivpflichtigkeit hervorruft. Das ist eine schwelende Erkrankung, die zum Organverlust führt. Zuerst zu einer Verdauungsstörung und dann, wenn sehr viel Organ zugrunde gegangen ist, dann kommt auch der Diabetes mellitus.
Aber eine akute Entzündung ist ja wirklich was, das merken die Menschen sofort. Ja. Und dann ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund, einfach auch ins Krankenhaus zu gehen, oder?
Ja. Also die akute Pankreatitis, die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, die macht sie bemerkbar mit sehr starken Schmerzen im Oberbauch. Und das Gute ist aber, dass 80% mild verlaufen, aber 20% verlaufen sehr schwer. Und das führt dann zu einem Organuntergang, weil die Enzyme am falschen Ort wirken. Das macht eine Selbstverdauung des Organes und die Patienten sind dann intensivstationspflichtig. Die müssen maximal intensivmedizinisch behandelt werden, die müssen beatmet werden, brauchen Nierenersatzverfahren, brauchen Medikamente zur Kreislaufstützung. Das ist eine ganz schwere Erkrankung, 20%. Und es hat immer noch auch heute, trotz aller guter Methodik, was wir machen auf Intensivstation, eine hohe Sterblichkeit von 15%. Und es führt zu einer Defektheilung in diesem Organ, sodass die Patienten auch lebenslang überwacht werden müssen.
Lebenslang überwacht werden müssen, weil es dann zu einem Rückfall kommen kann? Oder?
Weniger, sondern es macht durch die Defektheilung wieder andere Probleme an dem Organ selber, macht eine chronische Pankreatitis dann im Verlauf. Den Diabetes muss man natürlich mit beurteilen und behandeln. Und auch an den Nachbarorganen, Gefäßen, kann es dann durch die Defektheilung und durch Fibrose, Veränderungen, durch Narbenbildung dann extreme Probleme machen, die dann auch wieder eine Operationspflichtigkeit nach sich ziehen kann.
Ja. Wir müssen über eine sehr bedrohliche Erkrankung auch reden, den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie entsteht er oder warum? Also warum ist auch die Bauchspeicheldrüse, warum kann die sich auch als so verändern, dass Tumore entstehen? Und ein Problem ist, glaube ich, auch, es wird immer sehr oft sehr spät entdeckt einfach. Ne?
Das ist das Problem, schon wegen der Lage des Organes, dass wir nicht das so wahrnehmen, auch wenn dort ein Tumor entsteht. Wenn eine Gelbsucht entsteht, dann ist man schon, geht man natürlich ins Krankenhaus. Wenn Schmerzen entstehen durch das Organ, weil ein Tumor entstanden ist und auf das Nervengeflecht drückt, auch das ist schon leider dann ein Spätsymptom. Darum ist es ganz wichtig, schon früh und wann Symptome zu erkennen. Jeder Gewichtsverlust, der nicht erklärt werden kann, ein neu entwickelter Diabetes mellitus oder Verdauungsprobleme oder Magenbeschwerden. Nicht nur eine Magenspiegelung machen, sondern dann sollte man schon in die Tiefe mehr gehen und vor allem auch Bewusstsein haben, dass man auch einen Tumor entwickeln kann an der Bauchspeicheldrüse. Darum gibt es auch jetzt in dieser Woche auch den 18. Weltpankreaskarzinomtag, um die Bevölkerung auf dieses Problem aufmerksam zu machen. In Deutschland erkranken an dem Pankreaskarzinom 20.000 Menschen im Jahr. Das ist eine Kleinstadt. Weltweit im Jahr eine 500.000, muss man sich mal vorstellen. Und vor allem ist es eine Erkrankung, diese bösartige Bauchspeicheldrüsenentwicklung, dass das immer eine höhere Inzidenz hat. Das heißt, wir werden immer mehr Patienten sehen mit diesem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und im Jahr 2030 rechnet man, dass jeder zweite Krebstode bedingt ist durch einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es ist eine dramatische Entwicklung auch für Deutschland. Es kommen die ganzen Babyboomer, sodass ja, wir in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Zunahme rechnen müssen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Sie haben es vorhin schon gesagt, normalerweise, wenn man beim Hausarzt die Verdauungsorgane kontrollieren lassen will, dann macht er erstmal einen Ultraschall. Und die Bauchspeicheldrüse sieht man aber nicht immer und sieht sie nicht immer sehr gut. Deswegen muss man manchmal, sag ich mal, ein bisschen tricksen, dass man eine Ultraschallsonde einführt über den Magen, um näher an die Bauchspeicheldrüse heranzukommen. Wie das geht, hat sich meine Kollegin Barbara Weber angesehen am Bauchspeicheldrüsenzentrum im Kölner St. Vinzenz Krankenhaus.
Es fing an damit, sag ich mal, dass ich ausgebrochen habe und dann wahnsinnig Schmerzen bekommen habe. Ja, hier, ne, im Bauch, Bauchbereich. Wie ein Zusammenziehen, ne, ist das. Also, das ist ein Schmerz, das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Ne. Das ist unglaublich, ist das.
Die Diagnose stand bald fest. Der 62-jährige Patient litt an Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Ich habe ja über 10 Kilo abgenommen und ich kann ja eigentlich auch nicht mehr so fett essen oder so, ne, weil das mag es ja nicht mehr. Schönes Kotelett, aber ich meine, kann man noch essen oder so. Aber ich hatte ja hier vor 3 Wochen oder was, hatte ich ja die zweite Attacke gehabt, weil ich schon zu viel gegessen habe und dann schon wieder so einen Anfall gehabt habe. Ne?
Um festzustellen, ob die Bauchspeicheldrüse durch die wiederholten Entzündungen geschädigt ist, möchte Klaus Weiß, Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am St. Vinzenz-Hospital Köln, das Organ näher untersuchen. Das Kölner Krankenhaus ist als Bauchspeicheldrüsenzentrum auf Erkrankungen dieser Art spezialisiert.
Wir machen die Untersuchung mit einer Narkose, denn anders als bei einer Magenspiegelung dauert die Untersuchung etwas länger. Dann machen wir jetzt das Kopfteil schon mal tief. Ja, ja. Sie drehen sich bitte auf die linke Seite. Ich würde Ihnen jetzt die Narkosespritze setzen über die Kanüle. Wir beginnen erst, wenn wir sicher sind, dass Sie schlafen. Okay?
Nachdem der Patient eingeschlafen ist, beginnt die Untersuchung.
Wir haben die Situation jetzt hier im Untersuchungsraum. Der Patient liegt vor mir. Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite des Patienten insgesamt 3 Monitore.
Der erste Monitor zeigt auf einer Farbaufnahme
das Bild, wie es im Magen in der Speiseröhre aussieht.
Der zweite Monitor ein Schwarz-Weiß-Bild.
Das endosonografische Bild. Also an der Sonde ist an der Spitze zusätzlich eine Mini-Ultraschallsonde, die ein zweites Bild liefert auf dem zweiten Monitor, wo ich dann durch die Magenwand hindurch auf die umgebenden Organe blicken kann.
Und der dritte Monitor?
Das ist unser Überwachungsmonitor. Ich habe jetzt immer im Blick den Sauerstoffgehalt des Blutes, das EKG, den Blutdruck, Pulsfrequenz. Also Patient ist gut aufgehoben.
Dann beginnt die Untersuchung.
Dann ein bisschen Gel bitte auf die Sonde, damit das besser durch den Mund hindurch rutscht. Und ich führe das Gerät jetzt mal ein. Den Kopf ein klein bisschen überstrecken bitte. So, wir sind jetzt schon mal in der Speiseröhre. Wir gucken jetzt parallel immer so ein klein bisschen links auf das endoskopische Bild. Ich will mich ja jetzt in den Magen erstmal bewegen. Speiseröhre interessiert jetzt nur bedingt. So, wir sind jetzt schon vor Ort. Und ich konzentriere mich jetzt so ein bisschen auf das Bauchspeicheldrüsenorgan. Es ist bei unserem Patienten Gott sei Dank so, dass das Organ keine wesentlichen Schäden abbekommen hat, dass die Organstruktur erhalten ist. Die Bauchspeicheldrüsenfunktion bei ihm ist auch erhalten. So, jetzt gehe ich noch einmal in den Zwölffingerdarm und guck mir, das Bauchspeicheldrüsenorgan zieht sich ja vom Zwölffingerdarm quer über die Wirbelsäule bis links zur linken Niere und zur Milz. Und man muss da eben verschiedene Untersuchungspositionen aufsuchen, um die Bauchspeicheldrüse auch in allen Anteilen zu sehen. Aber das sieht hier alles bei ihm ganz gut aus. So, ich entferne die Sonde jetzt und die Untersuchung ist jetzt erstmal abgeschlossen.
Wenn der Patient in einigen Minuten aufwacht, erwartet ihn ein erfreuliches Ergebnis.
Das Ergebnis ist für den Patienten jetzt gut. Ich habe ein unauffälliges Organ gefunden, Gott sei Dank. Also ich kann jetzt sagen, die wiederholten Entzündungen haben zu keinen Veränderungen des Organs, zu keiner Zerstörung des Organes geführt. Es ist aktuell keine Zeichen einer anhaltenden Entzündung zu erkennen und ich habe keine Tumorzeichen entdeckt.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Wie gut lässt sich das allein mit dem Ultraschall der Zustand der Bauchspeicheldrüse beurteilen oder muss man manchmal auch andere bildgebende Verfahren noch zur Hilfe zusätzlich dazu nehmen, Herr Professor Uhl?
Allerdings wurde jetzt sehr schön im Beitrag gezeigt, dass diese Endosonographie, so heißt diese Maßnahme, ja, sicherlich sehr wertvoll ist, ja, um grobe Dinge festzustellen oder auch eine Punktion zu machen, um, wenn irgendwas Pathologisches, ein Tumor zu sehen ist, dass man eine Punktion da auch macht und Gewebe gewinnt.
Also eine Gewebeprobe sozusagen,
genau,
nimmt.
Eine sehr gute Möglichkeit als Erstuntersuchung. Aber wenn ich jetzt, ich bin ja Chirurg, ja, gefragt bin, ja, wenn ich jetzt operiere, dann ist mir schon auch lieber, ich mache andere Bildgebungen wie ein CT oder eine Kernspintomographie, ein MRT, wo ich nochmal diese ganze Veränderungen sowohl am Organ, an den Gefäßen, an den Gallenwegen und Pankreas kann man nochmal genau anschauen kann. Weil wichtig ist immer auch, wenn ich operiere, darf der Tumor nicht in Gefäße, die wichtig sind auch für die Durchblutung von Darm und Leber, dass dort keine Infiltration ist.
In der Reportage konnte ja sozusagen Entwarnung gegeben werden.
Richtig.
Sie sprechen jetzt über die Fälle, was, wenn man wirklich verdächtiges Gewebe findet oder davon ausgehen muss, das ist ein Tumor. Ja. Welche Rolle spielt die Operation des Bauchspeicheldrüsenkrebses? Man sagt ja, wenn geheilt werden kann, dann nur mit Operationen. Stimmt das nach wie vor?
Ja, das Problem beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, dass bei Diagnosestellung schon 50% leider schon Metastasen haben. 20% sind Fälle, die gut resektabel sind, wo der Tumor noch begrenzt ist.
Also wo gut operiert werden kann.
Und das sind dann auch die Patienten, wo auch eine Heilungschance auch vorhanden ist. Dann gibt es die Fortgeschrittenen, die heute am ehesten dann vorbehandelt werden mit Chemotherapie, um sie in einen operablen Zustand, einen resektablen Zustand zu bringen.
Also da ist dann die Reihenfolge sozusagen ein bisschen anders. Da wird nicht zuerst operiert und dann eine Chemotherapie gemacht, sondern es wird erst eine Chemotherapie gemacht, damit sie überhaupt operieren können.
Ja.
Und dann im Anschluss auch nochmal eine Chemotherapie?
Ja. Der Trend heute geht ganz klar auch bei den resektablen Tumoren, dass man wie bei anderen Tumoren auch bei Brustkrebs, bei Speiseröhrenkrebs oder Enddarmkrebs die Patienten vorbehandelt, operiert und nachbehandelt mit einer Chemotherapie. Und das bringt heutzutage die besten Überlebenschancen.
Nun hieß es häufig, dass Chemotherapie zur Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses eine Option ist, die nicht immer gut funktioniert. Woran liegt das?
Ja, dass der Tumor auf die Chemotherapie nicht so gut anspricht. Aber die Franzosen haben 2011 gezeigt, dass mit einer aggressiven Chemotherapie doch mehr zu erreichen ist. Sowohl, wenn der Tumor fortgeschritten ist und nicht metastasiert, also Absiedlung gemacht hat in Lymphknoten und vor allem in die Leber und das Bauchfell, dann gibt es bessere Chancen, den Tumor kleiner zu machen und zu operieren, mit dann auch Chancen, dass man auch eine Heilung auch bekommen kann. Und dann gibt es noch einen kleinen Patiententeil, 5-7%, wo wir heute wissen, die haben eine Mutation, die Packer-Mutation, wie bei Brustkrebs. Da können wir heute durch Chemotherapie und mit einem Medikament, was direkt in den Tumorstoffwechsel eingreift, lange Verläufe generieren. Also wir sind viel weiter als noch vor 10, 20 Jahren, aber es ist ein heimtückischer, gefährlicher Tumor, der entsprechend auch aggressiv behandelt werden muss. Und Er ist sicherlich in Zukunft multimodal, auch bei resektablen Tumoren anzugehen.
Da haben Sie jetzt ganz viel in eine Antwort reingepackt.
Richtig.
Vielleicht bei einem wollte ich noch mal nachhaken.
Ja.
Das heißt, es gibt schon auch für eine kleine Gruppe von Patienten, die einen Tumor haben mit einer ganz typischen genetischen Veränderung, also einer Mutation, ein zielgerichtet wirkendes Medikament. Also das heißt, durch die Gabe dieses Medikamentes wird dann verhindert, dass die Zellen sich weiter teilen. Also
Richtig.
Da geht es dann eher um die Kontrolle des Tumorwachstums.
Ja. Das ist eine neue Entwicklung. Das wissen wir jetzt erst seit vielleicht 7, 8 Jahren, dass diese Tumorzellen diese Mutation haben, das Brustkrebsgen, dass es da auch vorhanden ist bei Bauchspeicheldrüsenkrebsen, wo wir dann vorbehandeln mit einer Chemotherapie und mit einer Tablettentherapie nachbehandeln. Das sind aber ganz neue Forschungsergebnisse, die auch Einzug genommen haben in der Behandlung der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Heißt aber auch ganz klar, dass die Proben von dem Tumor eben genetisch untersucht werden müssen.
Richtig.
Ob diese genetische Veränderung tatsächlich dann auch vorhanden ist.
Ja, und da gibt es auch noch mittlerweile weitere Faktoren, wo wir eingreifen können.
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, unser Schwerpunktthema heute. Unser Gast im Studio, Professor Waldemar Uhl, Direktor der Klinik für Chirurgie. Er leitet das Pankreaszentrum am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Und er kann Ihre Fragen beantworten, die Sie nach wie vor gerne stellen können. 00 844 64 44 64, die Nummer des Hörertelefons, oder schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Es sind viele Fragen schon angekommen. Eine Hörerin berichtet, sie hat ihre Mutter mit 59 Jahren an Pankreaskrebs verloren. Und sie macht sich jetzt selber Sorgen und fragt, gibt es eigentlich sowas wie einen Anspruch auf eine jährliche Kontrolle mittels Ultraschall, oder sollte ein Hausarzt ohnehin darauf achten?
Mein angesprochen jetzt von der Hörerin ist der familiäre Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also wenn der Familie, bei ihrer Mutter war ja Bauchspeicheldrüsenkrebs in früheren Jahren schon aufgetreten, mit 59. Wenn dann auch bei ihrer Mutter, auch in der Familie, in der ersten Generation, auch ein Krebs war, nicht nur Bauchspeicheldrüse, sondern auch Eierstockkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, dann hat sie ein Risiko. Und dann sollte man mindestens 10 Jahre vorher schon beginnen mit Kontrolluntersuchungen der Bauchspeicheldrüse, also beim familiären Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie war jetzt 59, die Mutter, das heißt, sie müsste mit 49 schon beginnen mit Untersuchungen, neben der klinischen Untersuchung natürlich Ultraschall, Endosonographie, Labor und im Bedarfsfall dann auch eine MRT-Untersuchung. Das ist momentan der Goldstandard, um diesen familiären Bauchspeicheldrüsenkrebs zu frühzeitig zu entdecken bei solcher Familienkonstellationen.
Nun ist das ja so, Krebserkrankungen sind ja nicht selten. Und das heißt, viele könnten ja auf die Idee kommen, dass sie sagen, in meiner Familie kommen Tumore häufiger vor als in anderen. Wo lässt man sich da gut beraten? Also, dass man das auch wirklich mal einen Stammbaum macht und guckt, ist es denn tatsächlich so? In welchem Alter sind auch die Erkrankungen aufgetreten? Sind das tatsächlich familiär gehäufte Fälle oder eben, wie man, glaube ich, sagt, sporadische Fälle? Ne?
Ja. Man muss halt unterscheiden, familiären Bauchspeicheldrüsenkrebs, den gibt es in 5-10%. Und da gibt es auch diese Mutationen, nicht nur PRCA-Mutationen wissen wir, da gibt es auch noch andere Mutationen. Und die anderen Erkrankungen, die treten vor allem im Alter auf, Bauchspeicheldrüsen, den sporadischen. Das sind vor allem eine Erkrankung, der bösartige Bauchspeicheldrüsentumor des höheren Lebensalters. Wenn jemand 30 ist, gibt es vielleicht 20 Fälle auf 100.000 Einwohner in dieser Altersklasse. Wenn jemand 60, 70 ist, dann gibt es schon 200 bis 300 Erkrankungen, bösartige Tumor der Bauchspeicheldrüse pro 100.000 Einwohner.
Das heißt,
das ist eine Menge, die auf uns zukommt.
Vor allem
müssen wir denken an diese Alterspyramide, die jetzt auf uns zukommt.
Am Telefon Frau Busse aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Bitte sehr. Ihre Frage oder Ihre Erfahrung, bitte.
Ja, okay. Also ich habe, solange ich zurückdenken kann, immer Probleme gehabt mit Magen-Darm, beziehungsweise hauptsächlich Darm. Die Diagnose war immer Reizdarm, da kann man nichts machen. Ich habe dann jetzt im Februar eine naturkundliche Ambulanz aufgesucht und habe gesagt, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ich bin unsicher. Sie hat gesagt, ist ihr Bionom schon mal untersucht worden. Das hat sie dann veranlasst und hat eben dann zurückgeschrieben, als das Ergebnis kam. Da sind erhebliche Disbalancen und hat gesagt, wir müssen die Darmflora aufbauen. So. Ich habe aufgrund, und dann hat sie mir eine Empfehlung zur Ernährungsumstellung gegeben. Ich habe schlagartig in 2 Monaten 9 Kilo abgenommen. Mit dem Ergebnis, dass ich eigentlich dann vorher über Jahre Bauchkrämpfe und Durchfall, jetzt hatte ich Bauchkrämpfe und Verstopfung. Das hat dann meinen Arzt veranlasst, Untersuchungen in Gang zu setzen, wo festgestellt wurde, dass die Bauchspeicheldrüse geschrumpft ist. Die Stuhluntersuchung hat ergeben, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr die Enzyme bildet. Ich bekomme jetzt Pankreatan zur Kompensation, 25.000. Experimentiere jetzt mit der Ernährung rum und kann nicht sagen, dass es in Ordnung ist. Also ich nehme Leinsamen morgens und abends, damit ich überhaupt auf Toilette gehen kann, und habe häufig Bauchkrämpfe und bin auch unsicher, was ich essen kann oder ob eigentlich alles gemacht wurde, um das auch weiter zu untersuchen oder zu beobachten.
Hm. Ist ja auch ein langer, verschlungener Weg, wo Sie sozusagen erstmal darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass da mit der Bauchspeicheldrüse was nicht stimmt. Wenn die Bauchspeicheldrüse schrumpft, ist das kein was?
Ja, die Hörerin, die Frau Busse, schrumpft, das heißt, das Organ ist kleiner geworden.
Genau.
Und man sieht das, ich weiß nicht, was noch alles gemacht worden ist. Auf jeden Fall hat man untersucht die Stuhlelastase, gehe ich mal davon aus.
Richtig.
Und die ist sehr stark erniedrigt. Und man hat vielleicht einen Ultraschall oder eine Endosonographie und gesehen, dieses Organ ist geschrumpft. Wir sprechen medizinisch von Atrophie. Kann es geben, auch ohne große Ursachen. Aber man muss immer natürlich genau schauen, auch noch weitere Bildgebung machen. Was ist denn genau der Grund? Gibt es einen Grund? Ist da ein Pankreasgangproblem? Ist eine andere Erkrankung zugrunde liegend? Das muss man nicht eruieren. Wo kommt denn diese exokrine Pankreasinsuffizienz her, dass Sie eine Verdauungsstörung haben? Sie nehmen ja selbst jetzt das Pankreatan, haben Sie gesagt, oder?
Was ist das?
Das ist ein Enzympräparat, das sind Kapseln. Die muss man gegebenenfalls je nach Wert von der Stuhlelastase. Die Verdauungsstörung macht sich vor allem bemerkbar, wenn 90% von dem Organ zerstört ist. Also auch durch Atrophie, durch kleiner werden, weil einfach die Funktion aufgegeben wird.
Also es gibt weniger Zellen, die sozusagen aktiv die Enzyme herstellen können.
Ja.
Das heißt, da kommt dann nicht genug an und da muss man gegensteuern.
Ja. Und da muss man dann, wenn das sehr stark erniedrigt ist, eine Elastase im Stuhl von 10 oder 50, dann muss man da schon sehr viel Enzyme zuführen. Aber man muss natürlich auch entsprechend auch Fette zu sich nehmen, weil viele machen den Fehler, ach, Bauchspeicheldrüse muss fettarmig ernähren, ja, und die haben eine Verdauungsstörung, bilden zu wenig Enzyme. Nein, das ist gerade falsch. Ich muss ja auch Fette zu mir führen, weil das sind die besten Energieträger. Dann kann ich auch wieder Gewicht zunehmen. Und dafür nehme ich, weil die Verdauungsstörung da ist, diese Pankreasenzyme in den Kapseln. Pankreatan, Kreon, Pancitrat heißen die Medikamente, die man da einnehmen muss.
Und das heißt, dann kann man auch wieder
Gewicht zunehmen.
Gewicht zunehmen, was sehr wichtig ist.
Ja, und vor allem auch diese Magen-Darm-Probleme, die sie auch berichtet hat, mit den Blähungen und Verdauungsproblemen.
Frau Busse, sind Sie ein bisschen beruhigt jetzt?
Die Frage, die letzte, die ich noch habe, ob ich darauf achten soll, ich muss das immer in Gang setzen, dass weiterhin regelmäßig geprüft oder untersucht wird, ob da sich irgendetwas verändern kann. Meine Mutter ist mit 47 gestorben, die hatte die gleichen Probleme. Also die Frage ist einfach, muss es weiter beobachtet werden?
Auf jeden Fall. Und ich denke, man muss neben Labor abnehmen, ja, Tumormarkermessungen, Stuhlelastase-Messungen, auch eine Bildgebung machen, die Endosonographie und dann aber auch eine MRT-Untersuchung, die Kernspintomographie und Bedarfsfall auch ein CT, um zu schauen, ob nicht dort auch was anderes sich entwickeln kann auf dem Boden, ja, dieser Veränderung der Bauchspeicheldrüse.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Karin Busse war das aus Berlin. Und es sind per Mail noch viele Fragen reingekommen, auch von einem Hörer aus Berlin, der wissen möchte, kann eigentlich ein Tumor entstehen, ohne dass die Bauchspeicheldrüse sich vorher durch eine Entzündung bemerkbar gemacht hat?
Das ist eine schwierige Frage. Es kann sich natürlich immer ein Tumor entwickeln. Das kommt ja oft auch aus dem heiteren Himmel heraus, ja, dass ein Patient auf einmal eine Gelbsucht bekommt, ja, weil ein Tumor, das ist ja unbemerkt, der macht zunächst mal keine Schmerzen, der drückt auf den Gallengang und macht eine Gelbsucht. Das ist dann, ja, kommt aus heiterem Himmel und dann muss weiter abgeklärt werden bei dem Patienten.
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, unser Thema. Professor Waldemar Uhl vom Ruhr-Universitäts, vom St. Joseph-Hospital der Ruhr-Universität Bochum, so geht's richtig, beantwortet Ihre Fragen zum Thema. Es sind viele Mails eingelaufen, auch eine aus der Nähe von Luxemburg. Und ein Hörer berichtet, es geht, die Nähe der Bauchspeicheldrüse zur Galle ist ja schon benannt worden. Und er möchte gerne wissen, wie unterscheide ich akute Schmerzen, die durch zum Beispiel Gallensteine ausgelöst werden, von Schmerzen, die durch die Bauchspeicheldrüse direkt ausgelöst werden. Und haben Gallenprobleme immer Auswirkungen auf die Bauchspeicheldrüse, möchte er wissen.
Er spricht jetzt darauf an, auf die Gallensteinwanderung und Entstehung einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Zunächst mal sind es Koliken, und wenn die Koliken dann nicht mehr weggehen und der Stein dann in dem Gallengang bleibt, in dem Gang, der zur Bauchspeicheldrüse führt und zu diesem Ausführungsgang, ja, in dem Zwölffingerdarm, dann kann man auch gelb werden, man kann eine Entzündung dann ausgelöst werden, aber auch eine akute Pankreatitis, eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das hängt dann im Einzelfall drauf ab, ja. Wenn der Stein durchwandert und kein Problem macht und nur vorübergehende Gelbsucht macht, das ist kein Problem. Wenn er stecken bleibt, muss man dann ins Krankenhaus gehen und untersuchen lassen und den Stein auch endoskopisch entfernen, ja, durch eine ERCP entfernen. Aber kann trotzdem dann auch immer noch das Problem übrig bleiben, dauerhafte Schmerzen, die gar nicht mehr weggehen und sich von Koliken unterscheiden, die so auf- und absteigen sind, dann ist schon auch eher die Gefahr, dass dann auch eine schwere Entzündung dann vorliegt an der Bauchspeicheldrüse. Also da kann man schon dann auch in der Klinik, wenn der Patient, der kommt ja dann auch in die Klinik mit diesen akuten Beschwerden, kann man schon differenzieren, ist es ein Gallengangsproblem oder dann schon auch ein Problem der Bauchspeicheldrüse.
Am Telefon ist Steffen Wiedemann aus der Nähe von Speyer. Schönen guten Morgen, Herr Wiedemann.
Ja, schönen guten Morgen, Wiedemann. Kurz und knackig, ich bin medizinisch halb gebildet, das heißt, ich habe eine tiermedizinische Ausbildung und bin jetzt in der Pharmaindustrie unterwegs und erlaube hier hin und wieder mit meiner Frau zusammen Fälle zu besprechen. In diesem Falle geht es darum, dass wir feststellen, dass jemand immer wieder periodisch auftretende Pankreas-exokrine Pankreasstörungen quasi aufweist. Und zwar immer im Zyklus des weiblichen Zyklus. Und in dem Falle war es so, dass eine Endometriose mal festgestellt worden ist. Und da wäre meine Frage, kann das sein oder ist da was bekannt, dass solche versprengten Endometriose-Teile auch tatsächlich die Pankreas, sprich zum Beispiel den Gang, ausklemmen können. Das würde ja praktisch tatsächlich zu diesen periodischen Sachen führen. Weil die chronischen Sachen, die chronischen Symptome sind tatsächlich nicht da. Sondern nur immer wieder exakt praktisch mit Einsetzen der Regel. Oder ja. Ist das tatsächlich nur an den Sexualhormonen selbst, dass sowas auftreten kann?
Wieder mal eine interessante Frage. Also direkt Endometriose am Gangsystem der Bauchspeicheldrüse oder auch im Zwölffingerdarm in der Nähe von dem Ausführungsgang, habe ich noch nicht gelesen, müsste man halt untersuchen, auch mit einer Endosonographie, mit einer Magenspiegelung auch, wo man auch den Zwölffingerdarm, ob man da irgendwas sieht. Prinzipiell ist sowas, denke ich, möglich. Es gibt ja nichts in der Medizin, was es nicht gibt. Normalerweise war Endometriose eher im Unterbauch gelegen bei der Frau. Und natürlich auch macht es dann zyklusabhängig dann die Probleme. Oben in dem Verdauungstrakt habe ich es noch nicht gesehen. Ich bin ja mittlerweile auch schon 50 Jahre in diesem Bereich tätig und ja, lese auch alle Literatur, die es gibt. Habe ich noch nicht gehört, aber interessant, müsste man genauer untersuchen. Selber keinen Fall diesbezüglich aber gehabt bis jetzt.
Ja, danke an Herrn Wiedemann aus der Nähe von Speyer. Und am Telefon ist Frau Dahlke aus Heching. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte eine Frage, und zwar meine Tochter ist jetzt 25 und die hat schon in Jugendjahren immer Probleme gehabt mit Durchfällen, bis man dann irgendwann draufgekommen ist, dass sie eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse hat. Die wurde dann einmal leergezogen in der Klinik und hat sich innerhalb von einem Tag unter Schmerzen wieder gefüllt, weil sie auf dem Pankreasgang sitzt. Die ist so um die 3 Zentimeter wohl groß. Und das Problem ist halt, dass sie sehr untergewichtig ist dadurch. Ja, und diese Zyste will sich nicht verabschieden. Kann man da irgendwas machen?
Bei Zysten an der Bauchspeicheldrüse gibt es eine ganz große Reihe. Wenn ich jetzt höre, Ihre Tochter ist 20, haben Sie gesagt?
25.
Da denke ich halt zunächst mal auch an zystischen Tumor, der Franz-Tumor heißt. Ja, das ist so eine Übergangsphase zwischen gut und bösartig, wo man dann auch operieren sollte. Also es ist sehr häufig zystischer Tumor, wenn ich höre 20 bis 30, dann denke ich eher an so einen Franz-Tumor, was ganz Seltenes auch, wo man dann weiter abklären muss und dann auch operieren muss. Aber Zysten gibt es viele. Es gibt Zysten nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, es gibt Zysten am Gangsystem, es gibt seröse Zystadenome, die auch mal bösartig sein, es gibt mucinöse Zystadenome, die im Pankreasschwanz auftreten. Das ist schon ein ganz großes Spezialthema. Da würde ich Ihnen empfehlen, auch in eine Klinik mit spezieller Erfahrung zu gehen. Da kann ich unter Umständen auch der Arbeitskreis der Bauchspeicheldrüsenoperierten, das ist der ADP, helfen. In der Region müssen Sie mal schauen im Internet, wo eine Beratung dann entsprechend dann stattfinden kann. Also Gastroenterologen und weitere Abklärung. Da muss man schon in die Tiefe gehen. Vor allem, wenn dieser Zystetumor sich nach Punktion wieder gefüllt hat, dann ist es ja eine Sache, wo man wirklich weit abklären muss. Und an die Differentialdiagnosen, dann, die ich alle genannt habe, bei zystischen Tumoren, muss man unbedingt denken.
Aber gut. Muss man jetzt sozusagen nicht unnötig beunruhigen, aber auf jeden Fall nachgucken müssen.
Nein, sie ist 20, 25 Jahre alt, hat schon mal versucht, mit einer Punktion dem Problem auch entgegenzuwirken. Das wird ja aufgefüllt. Da denke ich, da muss man schon jetzt am Ball bleiben. Ja, unter Umständen ist auch eine Operationsindikation gegeben.
Ja. Frau Dacke, ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute für Ihre Tochter. Und
haben wir auch.
Am Telefon ist Frau Braun aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Meine Frage ist, ich hatte 2012 eine komplette Magenentfernung nach einem Magen-CA, also vor 9 Jahren. Und ja, meine Frage ist, ob sich das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise auf die Bauchspeicheldrüse auswirkt. Also insofern, dass ich da irgendwelche Untersuchungen machen muss, um irgendwas vorzubeugen.
Auch eine ganz wichtige Frage nach einer Magenoperation. Klar müssen Sie Tumornachsorge machen für Ihren Tumor an dem Magen. Was aber dann auch der Fall ist, Sie müssen ja Vitamin B12 vielleicht spritzen, weil der Magen entfernt worden ist, die Monatsspritze. Aber auch, wenn Sie Gewicht abnehmen, dran denken, Sie haben eine ganz andere Anatomie in Ihrem Körper jetzt. Es geht von der Speiseröhre direkt in den Dünndarm und nicht mehr über den Magen, 12-Fingerdarm, an der Bauchspeicheldrüse vorbei. Das heißt, Sie brauchen mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Enzyme der Bauchspeicheldrüse, diese Kapseln.
Die habe ich genommen,
Aber da ist auch ganz wichtig, weil Sie ja keinen Magen haben, müssen Sie die Kapsel aufmachen. Sie dürfen nur das Granulat innen drin nehmen. Ich hoffe, Sie haben das so gemacht, weil viele vergessen das. Die sagen dann, okay, ich nehme die Kapsel, dann ist alles gut. Aber dann ist die Kapsel, macht erst die Wirkung im unteren Dünndarmbereich und da ist es zu spät. Dann ist die Nahrung schon durchgegangen, ohne dass eine Enzymwirkung stattfinden hat können.
Ja, genau, das habe ich auch immer gemacht, aber ich habe die Kapseln irgendwann weggelassen, weil das, es ging eigentlich auch ganz gut ohne. Ja. Ich habe keine großen Veränderungen in der Fettverarbeitung gesehen. Kann man die weglassen?
Die kann man weglassen, weil wir haben ja nicht nur die Bauchspeicheldrüse, wir haben die Ohrspeicheldrüsen, die auch noch die Verdauung machen können für Kohlenhydrate und ein bisschen für Proteine. Was aber der Körper am wenigsten ausgleichen kann, ist die Lipase, die Fettverdauung. Da brauche ich dann schon auch die Enzyme.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Braun aus Berlin. Und es sind mehrere Fragen gekommen zu den Lipasewerten. Also mehrere Hörer berichten, sie haben deutlich erhöhte Lipasewerte, sagen, der Referenzwert liege so bei 50, 60. Und bei Ihnen wäre der so um die 300 oder manchmal sogar bis zu 1000. Was sagt so ein Wert aus dann?
Das kann aussagen, dass eine Entzündung vorhanden ist, eine chronische Entzündung, und muss aber sicherlich dann weiter abgeklärt werden. Es gibt ganz selten mal, man spricht in der Medizin von einer Makrolipasämie, das hat keinerlei pathologische Bedeutung, ist aber extrem selten. Ja, das ist einfach eine Akkumulation von Lipase im Blut und das macht dann erhöhte Werte in der Untersuchung, in der Laboruntersuchung, hat aber keinerlei große Bedeutung. Aber in der Regel ein erhöhter Lipasewert, der jetzt in dem Fall ja fünffach erhöht ist, 350, das sollte schon Anlass geben, dem Organ weiter nachzugehen, dass man eine Laboruntersuchung macht weiterhin, Tumormarker misst, dass man eine Endosonographie macht und dann auch eine Bildgebung entsprechend mit CT oder Kernspintomographie, um eine Ursache zu finden, ob da ein Stein ist im Gangsystem der Bauchspeicheldrüse, gibt es auch bei der chronischen Pankreatitis, was dann immer wiederkehrend dann auch zu Entzündungen führen kann. Oder ein zystischer Tumor, der kann auch mal die Enzyme erhöhen in der Blutuntersuchung. Also wie gesagt, da sollte man wirklich am Ball bleiben und genau nach der Ursache forschen.
Ja. Eine Hörerin fragt nach der Regenerationsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse. Sie sagt, wie gut erholt sich die Bauchspeicheldrüse, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken und zu rauchen und so weiter?
Ja, das ist ein Problem. Ja. Die Bauchspeicheldrüse ist anders wie die Leber. Wir wissen, die Leber kann man ein großes Stück entfernen und die wächst nach. Das ist bei der Bauchspeicheldrüse nicht der Fall. Eine akute Entzündung, wenn sie mild verläuft, kann folgenlos abheilen. Bei einer schweren Entzündung, wo das Organ untergeht durch die Selbstverdauung, gibt immer eine Defektheilung. Bei einer chronischen Pankreatitis ist es leider so, das Organ wird sich nicht mehr erholen. Es bleibt eine chronische Erkrankung und da muss man auch am Ball bleiben, weil auch eine chronische Pankreatitis im Verlauf durch die Entzündungsschübe zu einem bösartigen Tumor führen kann, je länger das besteht. Also leider ist es so, auch wenn Sie rauchen aufhören, es war schon eine chronische Pankreatitis da oder Alkohol, es ist auch schon morphologisch eine Veränderung stattgefunden an der
Bauchspeicheldrüse,
dann wird sich das nicht mehr ändern.
Ja. Am Telefon Herr Koch aus der Nähe von Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine, glaube ich, ziemlich leichte Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt, hervorgerufen durch Gallengries, wie mir gesagt wurde, also kleine Gallensteine, die mir aber als negativer geschildert wurden als Gallensteine, weil die Gallensteine eben oft festsitzen, während der Gallengries ganz mobil ist und sich bei mir auch in der Bauchspeicheldrüse abgesondert hat und diese verstopft hat, dann wurde meine Gallenblase entfernt und ich spüre davon eigentlich nichts mehr. Also ich hoffe, dass das alles ein leichter Verlauf war. Und meine Frage ist, wie betreibe ich jetzt Vorsorge? Und dazu zusätzlich noch die Frage, welche Ernährung würden Sie empfehlen oder würden Sie eine bestimmte Ernährung empfehlen?
Zu Ihrem Problem. Nochmal der Hinweis, es sind vor allem die kleinen Steine und Gries, die aus der Gallenblase abgehen und dann durch den Hauptgallengang abfließen, durchwandern und dann den Hauptpankreasgang verstopfen und die Pankreatitis auslösen. Sie hatten das Glück, ja, das ist jetzt nicht eine schwere Verlaufsform geworden, es war eher mild und durch die Gallenblasenentfernung ist es damit vorbei. Aber es gibt in 10% gibt es leider auch, je nachdem, ob die Galle, man spricht von Lithogen, dass sie steinbildend weiterhin ist, sollte man sich auch Laborwerte messen. Es gibt dann immer auch nochmal die Möglichkeit, dass sich im Gallengang auch nochmal so kleine Steine bilden und nochmal so ein Problem auslösen können. Können sie aber nicht groß verändern und verhindern mit Ernährung. Normale Ernährung, was man halt immer sagt, auch wenig, für mich immer wichtig, auch weniger Zucker, Kohlenhydrate und Fette essen, normal essen, mediterran essen, ja, mit auch Gemüse und auch Fett etc., ja, Ölen, das ist die, und proteinreich, ja, das ist die richtige Ernährung in meinen Augen, aber groß verhindern, ja, können Sie eine erneute Steinbildung, ja, wenn das wirklich mal der Fall sein sollte, 10% und weniger, können Sie nicht.
Und so eine Ultraschallentzündung im Magen, das würden Sie nicht jetzt deswegen empfehlen, wenn man das schon mal so mild hatte?
Ja, wenn Sie Beschwerden haben, klar, eine Magenspiegelung und auch eine Endosonographie, auch Laborwerte. In den Laborwerten kann man auch schauen, es gibt so Werte für den Gallengang, das sind die Cholestase-Parameter, Gamma, GT und AP. Ja, dass man da auch mal beim Hausarzt mal nochmal nachschauen lässt, ob man da noch ein weiteres Problem hat an den Gallenwegen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Koch, der aus der Nähe von Frankfurt angerufen hat. Und am Telefon ist Frau Belo aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Belo. Auf den letzten Drücker ganz schnell. Bei einem Krankenhausaufenthalt wurde zufälligerweise meine Bauchspeicheldrüse als absolut weiß, das heißt völlig verfettet, wahrgenommen. Die Auflage, die ich vom Krankenhaus hatte, war, dass ich das kontrollieren soll, jährlich oder kontrollieren lassen soll. Meine Ärztin, die auch Internistin ist, misst dem aber keinerlei Bedeutung bei, weil sie sagt, das wäre etwas, was mehr oder weniger sehr, sehr häufig wäre und würde auch keinerlei Gefahren beinhalten. Also ich finde das irritierend. Ich ernähre mich gut, ich bin schlank. Ich habe eine Aversion gegen fettes Essen immer schon und mein Stuhlgang ist normal.
Gut, Sie sprechen von einem lipomatösen Pankreas, was ich auch bei der Operation auch immer wieder sehe. Liegt aber auch an den Ernährungsgewohnheiten von den Menschen, wenn sie sehr viel Kohlenhydrate...
Es ist dann tatsächlich so, dass sich dann Fett in die Bauchspeicheldrüse einlagert oder wird dann auch die Bauchspeicheldrüse umgebaut? Oder?
Das ist quasi auch ein Umbau, ja, und ein Ersetzen des normalen Gewebes durch Fettgewebe in der Bauchspeicheldrüse. Und das ist ein lipomatöses Pankreas. Ich denke, das ist schon auch ernährungsbedingt, wenn jemand sehr viel Kohlenhydrate und Zucker zu sich nimmt, dann kann sowas auch vorkommen. Ist relativ selten, ja, aber es gibt halt immer mehr durch unsere Ernährungsgewohnheiten, dass das Organ sich so verändert. Und es ist immer schwierig dann, ja, zu sagen, was man bei diesem Patienten macht, wenn es keine anderen Symptome da sind. Aber ich denke, wenn in Ihrer Familie jetzt zum Beispiel auch ein Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auch andere Tumoren bei Vater, Mutter und Großeltern, ja, wenn da irgendwas gewesen ist mit bösartigen Tumoren, auch Brustkrebs, Eierstockkrebs bei der Frau oder Darmkrebs, Magenkrebs, dann sollte man schon auch das Pankreas im Fokus haben und auch untersuchen. Und dann machen wir eben diese Laboruntersuchungen, Endosonographie, MRT-Untersuchung, um da auch eine Kontrolle zu machen, ob sich da irgendwas auf diesem Boden entwickeln kann.
Also das heißt, Sie würden Frau Belo schon raten, dass Sie das regelmäßig kontrollieren lässt?
Mein Wichtiges ist halt auch die Anamnese sonst, die Familienanamnese. Ja? Was gibt es in der Familie an Erkrankungen und vor allem auch an bösartigen Tumoren?
Frau Belo, haben wir Ihnen weiterhelfen können?
Dann vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Frau Belo aus Hamburg, Grüße nach Hamburg. Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Ganz viele Fragen kamen eben nochmal zu Zysten. Und die Frage, muss man das dann immer auch operieren lassen oder reicht das eben zu kontrollieren?
Ja, großes Thema, zystische Tumoren der Bauchspeicheldrüse. Da sind wir schon auch in die sehr viel Pankreaschirurgie betreiben und auch unsere Gastroenterologen der Meinung, es müssen nicht alle Zysten operiert werden. Die müssen halt klar definiert werden, was ist das für ein zystischer Tumor. Natürlich gibt es einen Teil, wo man Acht geben muss, wenn der Hauptgang zystisch verändert ist oder wenn in Pankreaschwanz eine Zyste ist oder ein Franz-Tumor ist, da muss man schon dann OP-Indikation dann stellen. Aber man muss ganz gut untersuchen, MRCP, MRT, CT und genau differenzieren, was ist für ein Tumor. Muss nicht jeder Tumor operiert werden.
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemeldet, die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Waldemar Uhl, der ist Direktor der Klinik für Chirurgie, Leiter des Pankreaszentrums am St. Josef Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Martin Winkelheide am Mikrofon wünscht Ihnen einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.